Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Weinhasen, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr hattet ein rauschendes Silvesterfest und seid gut in das neue Jahr gestartet. Alles Gute für 2023 von dieser Stelle. Bleibt mir treu und dem Podcast natürlich auch. Trinkt weiter Wein und seid gesund und glücklich. Wir starten mit einem absoluten Knallergast in das neue Jahr. Gute Laune ist sein Beruf. Von Nord bis Süd kennen ihn alle, vom Kind bis zum Vorstandsvorsitzenden. Und jeder, der sich für noch so gebildet und elitär hält, wird spätestens in Kitzbühel oder auf Sylt nach dem ein oder anderen Getränk einen seiner Songs mitsingen oder zumindest mit den Füßen dazu wippen. Er gehört zu Deutschlands erster Entertainerriege und hat es von der katholischen Pfadfinderschaft bis auf den Olymp der deutschen Schlagermusik geschafft. Ich sage herzlich willkommen, Micky Krause.
Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein muss.
Ja, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast in das wunderbare Domizil. Ja, wir sind bei dir zu Hause.
Du bist jetzt hier in meinem Fuchsbau, das ist ein Gewölbekeller. Und in diesem Gewölbekeller haben wir schon ordentlich getrunken. Ich dachte mir, wenn wir Rotwein trinken, dann hier im Fuchsbau.
Ich kann mir keinen besseren Ort dafür vorstellen. Also für die Hörer sehen es ja nun leider nicht. Aber es ist wirklich wie in einer wunderbaren Gastwirtschaft der 60er, 70er Jahre mit Jägermeistermaschine und allem drum und dran. Und es ist wirklich sehr gemütlich bei dir.
Ja, finde ich auch. Ich sitze hier eigentlich viel zu selten drin.
Es ist ja auch gefährlich, weil aus diesen Kellerräumen, die so als Bar mehr oder weniger eingerichtet sind, kommt man hier auch nicht wieder raus.
Du kommst hier ganz schlecht raus. Der einzige Grund, hier rauszukommen, ist die Toilette, die ist nämlich oben. Die haben wir hier unten nicht. Und deshalb muss man immer mal zwischendurch wieder nach oben.
Wie oft ist denn schon jemand die Treppe runtergefallen?
Bislang noch niemand.
Okay, das ist nicht so wie bei mir zu Hause früher. Da ist schon, kenne ich das nämlich auch.
Aber meine Kinder sind auch relativ häufig hier drin. Ich weiß nicht, ob die sich schon mal abgelegt haben. Also ich noch nicht. Dafür bin ich auch viel zu erwachsen und viel zu vernünftig.
Selbstverständlich. Ausgezeichnet. Du hast 4 Kinder, ne?
Ja.
Aber wie in welchem Alter, darf man das fragen, in welchem Alter bewegen die sich?
Ja,
sind die schon 20, aus dem Gröbsten raus?
Ja, nee. 20, 18, 16 und der Kleine ist 7.
Okay.
Also 3 Mädels und ein Sohn.
Ja.
Und ein Sohn, ein Jungen.
Das heißt, einige haben schon vorgebaut, was man darf und die Kleinen werden davon profitieren. So war es bei mir, ich bin mir auch das Nesthäkchen.
Also die 3 Mädels haben auf jeden Fall schon ihre Erfahrung mit dem Alkohol gemacht und die sind auch viel unterwegs und das geht ja heute so früh schon los, von daher, also, aber die gehen da vernünftig mit um.
Ging das?
Nicht so wie ich früher.
Wollte gerade sagen, ging das bei dir anders los früher, später los? Du warst ja früh auch hier schon in der katholischen Pfadfinderschaft. War das vernünftig oder war das eher?
Also ich war ja eigentlich früher im Fußballverein und wenn du im Fußballverein bist, dann bekommst du irgendwann Zugang zum Alkohol.
Ja.
Und ich war, glaube ich, 15. Da war ich in der B-Jugend, B1 beim FC Vorwärts Wettring als Torwart. Und da haben wir dann zwischendurch schon mal Gas gegeben. Aber bei den Pfadfindern, da bin ich erst mit 16 eingestiegen. Und so viel Alkohol floss da ehrlich gesagt gar nicht. Höchstens im Ferienlager.
Ja, das ist ja schon ein bisschen her. Heute kann man ja darüber reden.
Das ist ewig her, ja.
Ja. Ich glaube, heutzutage sind die Ferienlager nicht mehr so.
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also meine Mädels waren früher mit im Ferienlager vom Fußballverein bzw. vom Sportverein. Und ich glaube, dass die Trainer und die Gruppenleiter da auf jeden Fall nach dem Abendprogramm ordentlich eingebügelt haben. Ich hätte das gemacht.
Ich auch. Ja, aber man soll es nicht verherrlichen. Ne? Man soll es nicht verherrlichen. Wir bügeln uns jetzt auch einen kleinen. Also nicht ganz so schlimm wird es nicht werden. Aber wir haben wie immer 3 Weine, die wir heute probieren. Und ich habe natürlich vorher gefragt, was magst du gerne, was trinkst du gerne, was magst du vielleicht auch nicht. Und deswegen probieren wir heute ein bisschen Primitivo, ein Klassiker der Rotweine, gerade jetzt im Winter.
Meinem Niveau entsprechend, sage ich immer.
Naja, das Wort, weißt du, woher das Wort Primitivo kommt?
Nein, sag's mir.
Es kommt gar nicht von primitiv wie oder dumm, sondern es kommt von Primo, von frühreif.
Mhm. Oh ja, das war ich auch.
Siehst du?
Ich war schon mit 11 rattig.
Ja, Ich sag da jetzt nichts zu. Und der erste, den wir probieren, ist ein Primitivo di Manduria von Conte de Campiano. Der ist noch ein bisschen kalt. Ich hatte den im Auto, aber das soll der Sache keinen Abbruch tun.
Und dürfen wir sagen, wie spät es ist?
Das dürfen wir sagen.
Es ist 12.19 Uhr und ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Rotwein trinke um diese Uhrzeit.
Es ist zur Mittagszeit, ne?
Ja, stimmt, aber um 12.19 Uhr habe ich noch keinen Rotwein getrunken. Aber weg damit.
Ah, duftet hervorragend.
Aber leider etwas zu kalt. Mhm. Er konnte sich noch nicht wirklich entfalten.
Wir lassen den nochmal 2 Minuten stehen. Und ich glaube, wenn er ein bisschen Temperatur kriegt, wird er noch ein bisschen aufblühen.
Das muss er, denn so haut er mich nicht um. Aber vielleicht liegt es wirklich an der Uhrzeit.
Ja, wenn er so kalt ist, dann ist er halt ein bisschen streng. Ja. Ne? Und so ein bisschen...
Schmeckt nach ein bisschen nach Tetrapack.
Ja.
Ist das ein hochwertiger?
Der wir fangen ja von unten ein bisschen nach oben an. Also es ist unser Einstieg heutzutage.
Ah ja, sozusagen. Also 6,99 Euro.
Der wird sich ein bisschen darüber bewegen, aber nicht viel, genau. Mhm. Ja.
Okay, dann der muss sich
der ja muss, der darf sich an, der darf sich noch ein bisschen, wie sagt man, akklimatisieren.
So sieht's aus.
Du hast gesagt, du warst hier früher beim Fußball, das heißt, du bist hier im Grunde genommen aufgewachsen und immer hier geblieben, ne?
Ja, ich bin so ein richtiges Kind aus dem Münsterland. Ich bin hier in diesem Ort geboren. Ich sag mal, ich bin zu Hause geboren und meine Mutter ist erst ins Krankenhaus gekommen, als sie mich gesehen hat. Und dann wäre ich noch fast vertauscht worden, aber die Hebamme hat meinen Vater erwischt. Nein, ich bin wirklich ein Kind hier geboren in Wettringen im Münsterland. Gehöre zu den letzten Kindern, die hier in diesem Dorf auf die Welt gekommen sind. Und ja, ich habe ja also alles durchlaufen. Kindergarten, Schule, Fußballverein, Pfadfinder. Ich habe hier meine Freundin kennengelernt, die ich dann irgendwann geheiratet habe. Also sie kommt ebenfalls aus diesem Dorf. Und ich bin hier aufgewachsen, ich werde hier alt und ich werde hier wahrscheinlich auch sterben.
Also so richtig bodenständig, ne?
Absolut, ja. Also hier ist meine Basis, hier ist meine Base. Ich habe hier auch noch meine Freunde, mein Freundeskreis. Das sind die Jungs und Mädels, also mit denen ich früher Fußball gespielt habe, mit denen ich im Jugendzentrum unterwegs war. Und das zeichnet mich, glaube ich, so ein bisschen aus, den Bezug zur Basis nicht verloren zu haben.
Das ist ja wahrscheinlich auf der anderen Seite auch ganz schlau, weil wenn man erfolgreich wird und dann irgendwie in die Großstadt geht, dann ist man ja auch permanent genervt von allen. Und hier kennt dich ja jeder von klein auf. Hier interessiert sich wahrscheinlich, also hier jeder weiß, wer du bist, aber es wird wahrscheinlich keiner permanent dich vollquatschen auf der Straße, ne?
Die Leute lassen mich in Ruhe und ja. Die haben halt eben auch so meinen Werdegang, meine Karriere mitverfolgt über viele Jahre. Anfangs wurde ich natürlich belächelt, als ich mich selbstständig gemacht habe. So nach dem Motto, kann man denn mit dem Scheiß auch überhaupt Geld verdienen? Junge, du musst doch an deine Rente denken. Und das waren so Äußerungen, die dann schon mal kamen. Aber mit den Jahren habe ich mich ja auch Gott sei Dank weiterentwickelt. Ich bin ja jetzt nicht nur dieser typische Ballermann-Sänger. Ich bin ja kompatibler geworden, familientauglicher. Und das haben die Leute aus meinem Dorf ja miterlebt. Und ja. Wissen das, glaube ich, auch zu schätzen.
Gestartet bist du als Heilerziehungspfleger, habe ich das richtig mitbekommen?
Also ich fange mal ganz vorne an, 1988 bis 1991 eine Ausbildung zum Textilveredler, Filmstoffdrucker. Ich habe also Textilien jeglicher Art bedruckt in einer großen Firma, in einer Fabrik. Wir haben zum Beispiel Bayern München Bettwäsche gedruckt, Schalke Handtücher, also Lizenzdruck für Walt Disney, alles mögliche. Aber im großen Stil. Und danach habe ich dann direkt Zivildienst gemacht, 1,5 Jahre im Jugenddorf Burgsteinfurt.
Sehr vernünftig.
Und danach habe ich dann eine Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher gemacht. Und ich sage immer, die Zielgruppe ist geblieben.
Ich wollte gerade sagen, da hat sich nicht viel geändert, nee, oder?
Im Grunde nicht. Kleiner Scherz.
Ja, die Zuhörer vertragen sowas sehr, sehr gut. Und ist das sehr mühsam gewesen, der Weg in die Musik rein? Oder hat das irgendwie, du hast ja Stand-Upper gemacht, Warm-Upper gemacht bei Bitte Karadas und so weiter. Das werden die meisten noch kennen. Oder Hans Meiser kennt man natürlich auch noch. Sehr berühmter.
Da frag aber mal meine Kinder jetzt, ob die noch Hans Meiser kennen. Die kenne ich mal mehr Birte Karalus.
Ja, okay. Unsere Zuhörer kennen das wahrscheinlich noch. Weintrinker sind ja meist ein bisschen älter.
Das waren alles so kleine Bausteine bis hin zur bis zur Selbstständigkeit. Ich habe 1992/93 habe ich Musik gemacht mit Atze Schröder, mit meinem Kumpel Amaretto. Wir hießen damals Hardys Pop Show, haben freitags, samstags in Diskotheken im Grunde Spaß gemacht, sind da aufgetreten und sind sogar mit Geld nach Hause gegangen. Das war ein Baustein. Dann bin ich in die Moderation gegangen, habe Modenschauen moderiert, Betriebsfeste, Events, Galas. Ich habe in Diskotheken alles alles gemacht, was man für Geld machen konnte. Ich war Wahrsager auf Single-Partys. Ich war Fischverkäufer auf Reeperbahn-Partys. Also es gab irgendwie nichts, was ich nicht gemacht habe. Und parallel dazu habe ich halt Warm-Ups gemacht in Köln für Hans Meiser, Verona Feldbusch, Birte Karalus, Oliver Geissen und.
Okay, das ist ja eine große Bandbreite. Das ist ja von wirklich seriös, Moderation, ja, bis hin zu Karlauer.
Genau, ich habe, wie gesagt, alles Mögliche gemacht. Und dann habe ich irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, ich mache mich jetzt selbstständig. Und habe immer gesagt, ich gehe als Erzieher mit knapp 2000 Mark im Monat nach Hause. Wenn ich das als Musiker schaffe, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Ich wollte bis zum Jahr 2000 gucken, wie lange das funktioniert oder wie gut das funktioniert. Und habe direkt im ersten Monat 6.500 Mark verdient.
Alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Da war die Mutti stolz.
Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ich bin Postbote geworden. Ach, ist mal so schön, wenn man die alten Karlauer wieder raushauen kann.
Ja, sie funktionieren halt auch immer noch so.
Ja, Gott, also ich habe ja in der Corona-Zeit, habe ich mir die ganzen Fips-Asmussen-Kassetten angehört, die man auch über YouTube sich anhören kann. Und
Fips Asmussen war mal ein sehr, 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 sehr berühmter
Comedian.
Ja. Das Wort gab es damals noch gar nicht. Was hat man denn da gesagt?
Alleinunterhalter?
Ja, wahrscheinlich sowas, ne?
Witzemacher?
Komödiant.
Ja, Komödiant.
Ja, Komödiant, ja.
Und da habe ich mir einfach wieder ein paar Witze rausgenommen, habe festgestellt, dass es auch Parallelen zu anderen Comedians gibt, die sich da bedient haben in den letzten Jahren.
Ja.
Und ja, ist ja immer schön, wenn man wieder einen Witz am Start hat.
Ja, es ist ja wie in vielen Branchen. Es kommt ja alles irgendwie wieder. Ne? Ja. Es wird ja alles einfach nur neu verpackt und ein bisschen umgebaut. Und ist ja auch gut so. Also was Gutes bleibt. Wie entwickelt sich der Wein?
Ja, er entwickelt sich. Aber auf einer Skala von 1 bis 10 ist er eher so im Bereich 3 bis 4.
Ich würde auch sagen, mich haut er auch nicht vom Hocker. Wirkt auch so ein bisschen schwach auf der Brust. Ne? Also den nur in eine große Flasche packen, die 2 Kilo wiegt.
Ne, wie soll ich sagen? Eigentlich kann der nix.
Ne, nee, finde ich auch.
Der ist einfach
säuerlich,
würde ich sagen.
Säuerlich finde ich ihn auch. Ich würde auch sagen, da sollte man sich gar nicht zu lange mit aufhalten.
Weg mit dem Dreck.
Hervorragend. Und was du bestimmt nicht weißt, ist, dass es das Primitivo aus dem Bereich von Kroatien kommt.
Ich bin überhaupt kein Weinkenner, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich trinke eigentlich immer das, was weg muss, aber in diesem Fall muss der auf keinen Fall weg.
Und dann hat jemand irgendwann diese Rebsorte in die USA importiert. Also er hat eine Rebsorte bestellt, die Zerfandler hieß, und am Ende war es aber wirklich halt Primitivo. Und seitdem gibt es Primitivo in den USA, und dort wird er aber Zinfandel genannt, dass du in Kalifornien bist. Und der ist vom Stil immer noch ein bisschen Marmelade, ja. Wir haben hier jetzt Gnarly Head. Es ist ein Weingut, das gehört zur Delicato Family.
Das ist nicht nur ein Weingut, das ist vielleicht schon ein Wein sehr gut.
Ja, Wein sehr gut. Schauen wir mal. Die Familie ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich lustig. Wenn du dir die anguckst, ist es ein bisschen wie bei der Paten. Es wirkt alles ein bisschen wie die Mafia. So, rein von der Erscheinung, nicht von der Organisation, selbstverständlich.
Flasche macht auf jeden Fall optisch schon mal einen sehr guten Eindruck.
Riecht auch deutlich besser als der erste.
So.
Muss ich doch sagen.
Oh ja, der riecht ja schon nach Kopfschmerzen.
Ah, ich habe dir schon eine Aspirin mit reingeschmissen. Kann nichts schief gehen.
Ja, dann. Ja, wesentlich besser.
Eine Welt.
Aber für diese Uhrzeit auch eigentlich schon fast zu schwer.
Mhm. Ja, das ist natürlich, die Rebsorte hat natürlich Power. Ja,
das ist jetzt kein Rotwein, den man mal eben beim Mittagessen beim Italiener dann trinkt.
Nee. Also da hast du recht. Die Rebsorte hat schon Power, und da müsste man schon ein bisschen eigentlich ein Stück Fleisch abends dazu essen, ja, oder so. Oder vorm Kamin sitzen.
Oder so.
Hast du einen Kamin? Ja, selbstverständlich, eine dumme Frage auch.
2. Einen im Wohnzimmer und einen in der Lounge. Aber es ist im Grunde ein Kamin, aber mit 2 Scheiben. Ganz toll.
Ach so, der von beiden Seiten so quasi, ja, einsichtbar ist. Das haben Freunde von mir im Schlafzimmer auch mit einer Lounge verbunden. Das ist sehr schön, muss ich sagen.
Sieht gut aus, kann aber nichts.
Ist schwer zu befüllen und heizt immer so mittelmäßig, habe ich mir sagen lassen.
Ja. Vor allen Dingen in dieser Bude hier. Also das ist halt eben aus optischen Gründen, hat man den damals da eingebaut. Und wir haben dieses Haus ja auch 2016 erst gekauft, und da war der Kamin da schon drin.
Ah, aber du hast vorher auch hier in der Ecke gewohnt immer.
Ich habe vorher auch in diesem schönen Dörfchen.
Hast du mal überlegt, woanders hinzuziehen aufgrund von Praktikabilität, so viel Reisen und so? Nee. Oder?
Nee. Ich finde die Ecke hier ist praktisch. Ich bin in 20 Minuten bin ich auf der A1, ich bin in 20 Minuten auf der A30, ich bin in 15 Minuten auf der A31, ich brauche 1,5 Stunden bis nach Köln, 2 Stunden bis nach Hamburg, 90 Minuten Bremen, 1 Stunde Dortmund. Also so
schön. Und überall Flughäfen. Holland ist auch nicht weit.
Genau. Enschede ist 25 Kilometer von hier entfernt. Und der Flughafen Münster ist vor der Tür. Ich bin nicht in 30 Minuten. Oder Dortmund ist 45, 50 Minuten, wenn ich schnell fahre. Und von daher.
Jetzt, du hast vorhin Atze erwähnt, Atze Schröder. Mhm. Der kommt ja mehr oder weniger aus der Ecke auch so ein bisschen, genau. Ne? Und kanntet ihr euch schon früh im Leben oder habt ihr euch dann so über Musik kennengelernt oder wie war das?
Wir haben uns 1991 kennengelernt, im November. Mein damaliger Musiklehrer, Walter Zurbrück.
30-jähriges letztes Jahr.
Ja, letztes Jahr 30-jähriges. 30 Jahre Hardys Popshow. Mein damaliger Musiklehrer hat ein neues Format gegründet. Das Format hieß halt eben Hardys Popshow, bestand aus 5, 6 Sängern und Sängerinnen, die abends in Diskotheken performten. Jeder sang 1, 2 Lieder und Atze war der Moderator. Und so haben wir uns halt eben kennengelernt und wir haben in der Zeit sehr, sehr viel Spaß gehabt und ja, wir zwei sind diejenigen gewesen, die aus diesem Format übrig geblieben sind und Karriere gemacht haben.
Habt ihr euch abgesprochen, dass ihr beide mit Perücke durchs Leben lauft?
Weder Atze und ich tragen ja Perücke, aber wir beide haben festgestellt, dass es angenehm ist, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Mhm. Und wir haben für uns natürlich jetzt heute auch festgestellt, es ist schön, nicht 24 Stunden am Tag Atze Schröder sein zu müssen oder halt eben auch Micky Krause.
Aber also bei Atze weiß ich es natürlich nun auch, dass man ihn relativ klar nicht erkennt, wenn er seine Locken nicht auf dem Kopf hat. Und bei dir ist es ja auch so, dass du wirklich...
Genau, wir verraten
eine krasse Verwandlung.
Wir verraten uns im Grunde immer dann, wenn wir sprechen.
Ja.
Dann gucken die Leute und ja, bei Atze gucken sie dann nochmal auf die Zähne und dann sagen sie, jawohl,
der ist es.
Zähne sind in Ordnung, Zahnfleisch muss raus. Und bei mir ist es halt eben ähnlich. Die
schöne
Leute ertappen mich dann im Flieger oder wo auch immer. Ist aber nicht schlimm. Ich komme da besser mit klar als Atze.
Ich glaube, wenn man damit Geld verdient, in der Öffentlichkeit zu stehen, dann muss man die Öffentlichkeit halt auch ein Stück weit akzeptieren. Ne? Also man kann sie nicht ausschließen und sagen, das will ich nicht, ich will nur mein Produkt machen, aber die Leute, die es kaufen, sind mir egal. Das funktioniert ja im Leben nie. Ne?
Das funktioniert nicht. Eine Zeit lang hat man es mal versucht, aber das funktioniert
nicht. Und du bist ja nun wirklich, du hast ja mit Mallorca, den das ist ja sozusagen der Traum eines jeden Schlagersängers, auf dem Ballermann auftreten zu dürfen oder Megapark, das darf ja nicht jeder und kann auch nicht jeder. Du hast da ja wirklich, du bist da schon seit 20 Jahren quasi
25 Jahre.
25 Jahre am Start, ne?
Ja. Genau, da habe ich auch 1998, mein Glück war, ich habe mich wirklich im Februar 98 selbstständig gemacht und hatte im März meinen ersten Plattenvertrag und diese Plattenfirma hatte wiederum einen guten Draht zum Rio Palace und die haben gesagt, ihr müsst mal was mit Schlager machen. In Deutschland ist jetzt Schlager total angesagt und dann wurde ich am 3. Juni 98 gebucht für einen Kurzauftritt, 3 Songs. Und der Pepe Maimo, der war so begeistert von mir, der sagte, du bist so herrlich bescheuert und so bescheuerte Leute wie dich brauchen wir hier. Und ab da war ich regelmäßig im Rio Palace.
Gab es da schon 10 nackte Friseusen?
Nee, die kamen erst 1999.
99, aber auch schon wahnsinnig lange. Ich bin hier quasi mit aufgewachsen.
Ja, die sind jetzt auch 23 Jahre alt.
Und nach wie vor ein Knaller, ne?
Ja, der Song läuft noch richtig gut, aber ich stelle fest, dass halt eben jetzt die jungen Leute den Song gar nicht kennen. Die sind 18, 19 Jahre alt, also der Song ist älter als die Kids, die vor der Bühne stehen. Und die haben nicht wirklich Bezug zu diesem Song, die älteren Leute auf jeden Fall.
Und du hast vorhin Amaretto angesprochen, der, glaube ich, auch an den Texten und so weiter mitarbeitet oder die schreibt, ne?
Genau, Amaretto kenne ich halt auch über dieses Format Hardys Popshow. Amaretto war früher Bassist in unterschiedlichsten Bands, daher kennt er halt eben auch Atze. Und Amaretto ist wirklich mein Ideengeber. Ich bin die Muse, die alles umsetzt und 99% meiner Songs, die ich jetzt in den letzten 25 Jahren gesungen habe, hat Amaretto geschrieben.
Was ist schwerer, Text oder Musik?
Ach, ich glaube, die Musik hat er immer irgendwie im Kopf und dann kommt der Text dazu. Ich glaube, Amaretto tut sich da nicht so schwer. Er hat immerhin viele gute Songs für mich geschrieben.
Das stimmt.
Aber oft ist es ja auch so, dass wir Songs covern, zum Beispiel Schatzi, schenk mir ein Foto oder Nur noch Schuhe an, sind ja Songs, die im Original aus Holland kommen. Da muss dann einfach nur noch einen neuen Text draufhauen. Das ist für ihn auf jeden Fall noch einfacher, als wenn er sich noch eine Melodie einfallen lassen muss.
Darf man die Melodie von anderen Musikern einfach benutzen oder muss man die um Erlaubnis fragen? Oder kann man sie benutzen und muss einfach Geld bezahlen?
Da musst du fragen.
Okay.
Ja. Was merkwürdig ist, in Holland ist es zum Beispiel nicht so. In Holland kannst du irgendwie alles veröffentlichen, was du willst, ohne die Originalurheber zu fragen. Gutes Beispiel ist Sex on Fire von den Kings of Leon.
Ja.
Heißt dort Sex Medicale, ich glaube Sex mit einem Glatzkopf. Und ich wollte diesen Song auch auf Deutsch machen. Du kriegst keine Freigabe und in Holland können die raushauen, was sie wollen. Verstehe ich nicht, ist aber so.
Dann musst du eine Firma in Holland gründen.
Ja, haben wir auch schon echt überlegt. Ich versuche nämlich seit Jahren eine Freigabe für den Titel Volare zu bekommen. Volare,
ja, ja, ja.
Oh, Schamhaare, oh, hey du, ich pinkel wie du, Felice, da kann ich nix zu. Und der Verlag hat gesagt, bitte frag uns nie wieder, ob du diesen Song machen darfst. Und ja, da bin ich jetzt bislang gescheitert und ich habe schon überlegt, das Ding könnte ich ja eigentlich mal in Holland veröffentlichen.
Du, Böhmermann hat ja gerade veröffentlicht, wie das mit den Fußballrechten läuft und dem Management und dass die jetzt auch alle irgendwie Firmen in Holland gründen, weil sie die Leute dann noch mehr knebeln können, die Spieler. Also, würde ich sagen.
Ja, du sparst halt
muss eben das Holland mehr
Steuern auch. Ne? Oder du sparst Steuern. Ne?
Ja, das glaube ich. Aber wir brauchen sie doch so dringend.
Auf jeden Fall.
Wir haben doch so wenig.
Ich habe auch nicht die Absicht, nach Holland zu gehen.
Nein. Ich habe auch gesehen, als ich hier in den Ort gefahren bin, schönste Bürgersteige, alles wunderbar. Da weiß man gleich wieder, wer hier die großen Gewerbesteuern zahlt. Mhm. Das ist einfach immer so, ne?
Und wir sind das fahrradfreundlichste Dorf Deutschlands.
Noch mehr als Münster?
Ja.
Warum?
Ich habe das nicht entschieden, aber es gibt wohl ein Gremium, welches das schönste Dorf, fahrradfreundlichste Dorf sucht. Und das sind wirklich wir geworden. Wir haben aber auch ganz tolle Radwege.
Ja, das ist mir wirklich aufgefallen. Ja. Also die sind ja auch breit und also ich werde vielleicht im Sommer mal eine Radtour hierher machen.
Ja, und, dann komm hier vorbei und bring eine Pulle.
Ich klingel und sage, Hilfe, ich brauche eine Pause, ich habe was zu trinken mitgebracht. Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, du bist auch gut ins neue Jahr gestartet. Wie war denn eigentlich dein Silvester? Hast du ein bisschen gefeiert? Musstest du arbeiten?
Silvester arbeite ich grundsätzlich nicht mehr. Das habe ich früher gemacht, als die Kinder noch klein waren. Aber heute habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust mehr, Silvester arbeiten zu gehen, weil immer die Leute eine Erwartung von Silvester haben. Das muss jetzt eine Mega-Party werden.
Ja.
Die Stimmung muss gut sein. Und meistens ist es echt immer sehr anstrengend, Silvester zu feiern. Und ich war Silvester mit meiner Familie in Kenia.
Oh,
mhm.
Da war es warm.
Da war es sehr warm und es war sehr schön. Und ich habe nicht nur Urlaub gemacht, ich habe auch noch Gutes getan. Ich habe dort die zweite Mickey-Krause-Schule eröffnet, die ich damals vor 3-4 Jahren mit Fly and Help gestiftet habe. Und wir konnten jetzt mit der Familie endlich diese Schule eröffnen.
Gut, die zweite heißt, es gibt schon eine erste.
Eine erste.
Auch in Kenia?
Nein, die habe ich in Ruanda gestiftet. Da bin ich auch persönlich 2019 da gewesen zur Eröffnung. Und das war neben den Geburten meiner Kinder der emotionalste Moment meines Lebens. Das war wirklich schön zu sehen. 1000 Kinder und Jugendliche, die dort zur Schule gehen, standen Spalier links und rechts und waren so dankbar, dass ich denen die Möglichkeit gegeben habe, ja, Bildung zu bekommen. Und das war ein sehr emotionaler Moment, war echt toll.
Ja, fast ein logischer Schluss vom Kinder-, Jugendhilfe-, Pfleger oder Erzieher, dann sowas zu machen, wenn man erfolgreich ist, finde ich ganz toll. Und Fly and Help, was ist, das musst du mir mal erklären. Wie kam das alles zustande, dass du überhaupt auf die Idee gekommen bist, eine Schule zu stiften?
Ich bin 2018 bei der Nacht des deutschen Schlagers in der Karibik in Punta Cana aufgetreten und dieses Event wurde von Fly and Help organisiert und durchgeführt und Fly and Help investiert in die Bildung von Kindern und Jugendlichen in Entwicklungsländern und der Rainer Meutsch, der Chef dieser Organisation, der war in diesem Urlaub auch vertreten und hielt einen Vortrag und ich war von seinem Tun und von seinem Werken so begeistert, dass ich gesagt habe, ich möchte auch, dass es eine Schule gibt, die meinen Namen trägt und habe vor Ort dann einfach noch gesagt, ich spende jetzt eine Schule und dann haben wir uns relativ schnell auf Ruanda geeinigt und das Ding konnte ich mir dann 2019 ansehen.
Aber man spendet und die Organisation macht schon Fly and Help, ne?
Genau.
Und unterhält am Ende das Ganze auch? Oder wie läuft das
genau
ab?
Genau, ja. Also du spendest, also ich kann sagen, es waren 40.000 Euro. Mhm. Und Fly and Help sucht sich Organisationen dann vor Ort in den Ländern, weil das können die nicht auch noch machen, Schulen bauen.
Ja, ja.
Und da gibt es dann unterschiedliche Organisationen, zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel in Ghana jetzt eine Schule spenden möchte, könnte das über Madame Fogana zum Beispiel funktionieren. Und das sind dann die Organisationen, die da sich darum kümmern, dieses Projekt durchzusetzen und durchzuziehen und zu realisieren. Und ja, das haben wir jetzt in Ruanda gemacht, das haben wir jetzt in Kenia gemacht und 2 weitere Schulen werden in Tansania gebaut.
Wahnsinn.
Mhm.
Finde ich gut.
Ich auch.
Also du gibst viel zurück, das muss man auch wohl sagen.
Ja.
Du gibst ja den Menschen sowieso schon viel, weil ich finde, Freude schenken ist ja schon etwas Besonderes.
Absolut.
Ist ja mehr als viele andere Menschen tun. Aber Schulen bauen finde ich super.
Ja, ich sehe einfach, dass das Geld auch wirklich zu 100% ankommt. Ich kann mich wirklich vor Ort davon überzeugen, wie sind diese 40.000 Euro umgesetzt worden, und einfach auch in Kenia zu sehen, dass dort Kinder die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen, das macht einen schon glücklich.
Wahnsinn. Jetzt haben wir, ich springe ja mal von den Themen immer gerne ein bisschen hin und her. Jetzt haben wir heute den, ich glaube, 5. Dezember, Donnerstag. Wir sind jetzt im Jahr 2023, und vor genau einem Jahr ist das Jahr, glaube ich, nicht so super für dich gestartet. Da hattest du, glaube ich, eine schlechte Diagnose.
Genau, ich bekam ziemlich genau vor einem Jahr, am 6. Januar, die Diagnose Blasenkrebs. Diese stand in Verbindung mit einer TV-Show, die heißt Showtime of My Life, Stars gegen Krebs. Ich habe mit 7 Männern performt im Admiralspalast. Wir haben eine Choreografie erarbeitet, haben getanzt und haben nach 3,5 Minuten blank gezogen, um halt eben auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Unsere Botschaft lautete, wenn wir uns vor einem Millionenpublikum blank ziehen können, dann könnt ihr das auch vor eurem Hausarzt oder Urologen. Und ja, es wurde halt eben in Zusammenhang mit dieser Show eine Vorsorgeuntersuchung filmisch begleitet. Und bei dieser Untersuchung wurde bei mir Blasenkrebs festgestellt.
Also scheiße, aber Gott sei Dank, dass die gemacht wurde?
Absolut. Also dieses Format hat mir mein Leben gerettet. Denn wenn ich nicht bei Showtime of My Life dabei gewesen wäre, dann hätte das jetzt schon ganz anders aussehen können.
Es ist immer wieder, ich habe neulich mit dem Hausarzt drüber gesprochen, es ist Wahnsinn, wie wenig Leute oder dass viel zu wenig Leute immer zur Krebsvorsorge gehen. Ne? Ja. Da steckt ja wirklich eigentlich nicht viel drin.
Genau, und deshalb haben wir einfach bei diesem Format mitgemacht, oder ich habe bei diesem Format mitgemacht, weil ich halt eben auch im Umkreis immer wieder feststelle, dass es Freunde gibt, die halt eben an Krebs erkranken oder schlimmstenfalls auch an Krebs sterben. Und das war mir eine Herzensangelegenheit, einfach bei diesem Format mitzumachen. Leider war nicht geplant, dass ich derjenige bin, der also auch noch mit Blasenkrebs aus dieser Sache rausgeht. Aber man hat einfach an meinem Beispiel gesehen, wie wichtig es ist, einfach zur Vorsorge zu gehen.
Aber dir geht's gut, ein Jahr später?
Mir geht's gut, ich bin tumorfrei. Ich war im Dezember noch in der Charité zur Kontrolluntersuchung, und ja, ich bin tumorfrei.
Darauf stoßen wir.
Darauf trinken wir ein. Prost. Also auf die Gesundheit.
Auf die Gesundheit. Das hat mein Vater schon immer gesagt.
A votre sanitaire.
Mhm.
Aber das ist wirklich gut.
Gnarly Head Zinfandel, Old Wine Zinfandel aus Lodi, California. Der hat jetzt ja so ein bisschen Temperatur gekriegt. Schön. Trinkt ihr viel Wein zu Hause? Oder?
Ich trinke sehr, sehr gerne Rotwein. Von den leichten Rotwein ist mir der Jägermeister noch am liebsten.
Ich habe gehört, es gibt auf Mallorca verschiedene Jerbas-Produktionen, die aber eigentlich alle nur überleben können, weil du der größte Kunde bist.
Ich bin definitiv der größte Jerbas-Lieferant Deutschlands. Und mittlerweile ist es so, Lidl verkauft den auch, und wenn die den im Angebot haben für 8,99 Euro, dann kaufe ich direkt 20, 30 Flaschen.
Aber hast du da nicht mal überlegt, ob du da nicht mal ein Mickey Krause-Produkt draus machst?
Müssten wir eigentlich machen, aber die haben sich bislang noch nicht gemeldet.
So, Aufruf, jetzt.
Ja, genau. Bitte, liebe Firma Tunnel, melden Sie sich bei mir, wenn Sie einen guten Werbepartner brauchen.
Wir machen ja ein gutes Angebot.
Genau.
Für unsere guten Freunde.
Ich mache Ihnen ein gutes Angebot.
Sehr schön. Und, ja, jetzt hat der Ballermann dich ja die letzten Jahrzehnte sehr begleitet, aber nee, nicht nur der Ballermann, da kennen dich sicherlich sehr viele Leute, aber du bist natürlich auch auf unfassbar viele Volksfesten. Wie viele Auftritte machst du im Jahr?
2019 habe ich 196 Auftritte nur in Deutschland gemacht.
Also ist ja quasi
200 Jobs plus Mallorca, das waren 20.
Und das meiste ist ja wahrscheinlich Donnerstag, Freitag, Samstag, ne?
Ja.
Was heißt im Grunde genommen nur unterwegs? Jede Woche außer Weihnachten und Silvester.
Genau, also es waren bestimmt 2019 waren es so mit allem drum und dran 250 Termine.
Leck mich fett. Ja. Und aber du machst das professionell. Du fährst dahin, Auftritt, und dann bist du wieder weg. Du haust dir dann nicht noch da 3 Stunden ein hinter die Binde und kommst morgens um 6 ins Hotel. Ne?
Das funktioniert nicht. Nein.
Also bei das denken ja viele Leute. Ne? Ja, das sind alles so wilde Vögel.
Wenn ich zum Beispiel, ich hatte jetzt im September 28 Auftritte, wenn ich jedes Mal irgendwie mir einen hinter die Binde kippen würde, dann könnte ich den Job nicht lange machen. Und da bin ich einfach Profi. Der Veranstalter verlangt von mir eine 100%ige Leistung. Die Leute vor der Bühne natürlich auch. Und da kann man sich keinen trinken. Also das funktioniert nicht und muss ich auch nicht. Also, ich trinke gerne mal mit Kumpels ein. Ich sag mal, das Schönste im Leben, mit Kumpels ein Saufen.
Ja.
Und, aber bei meinen Auftritten, nee. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.
Und bist du eher jemand, der gerne im Hotel bleibt? Oder bist du eher, wenn du weißt, in 4 Stunden kann ich zu Hause sein, dann fährst du die 4 Stunden lieber nach Hause?
wir fahren auf jeden Fall wieder nach Hause.
Ja, kann ich verstehen. Höre ich auch immer von allen irgendwie. Ja.
Geht mir du kannst auch so. Irgendwann Hotels nicht mehr sehen, du kannst auch irgendwann die Flughäfen nicht mehr sehen. Ich bin ja allein 2022 bin ich, glaube ich, 80 Mal nur Mallorca hin und zurück geflogen. Also 40 Mal hin, 40 Mal zurück. Und man kann es irgendwann nicht mehr sehen. Man ist einfach dann auch froh, wenn man zu Hause ist und man seine Ruhe hat.
Ja, und ich habe auch gehört, Mallorca geht jetzt Richtung Ende oder nur bestimmte Projekte gehen da Richtung Ende? Ich habe gelesen, du hörst mit Mallorca auf.
Stand der Dinge
wird ruhiger.
Der Megapark hat die Zusammenarbeit mit mir beendet für das Jahr 2023, weil es intern zu Differenzen kam. Mhm. Und Stand der Dinge ist, ja, ich bin im nächsten Jahr nicht im Megapark gebucht. Ich kann aber sagen, ich werde auf jeden Fall im nächsten Jahr auf Mallorca auftreten. Wo, weiß ich noch nicht, aber ich werde definitiv irgendwo auf Mallorca auftreten. Und ich gehe aber davon aus, dass der Megapark auf jeden Fall im Februar, März
doch noch anruft.
Sich wieder bei mir melden wird, ja.
Jung,
wo ich auch kein Problem mit habe.
Nee, ach, das ist ja gehört zum Arbeiten auch dazu.
Wird, ne? Da fallen Späne. Und das ist so. Das ist nun mal so. Und es ist ja immer eine Frage der Interpretation. Aber Fakt ist, der Megapark hat die Zusammenarbeit mit mir beendet. Aber ich bin seit 24 Jahren da, ich kenne die Leute da.
Ja, und du hast ja bestimmt auch noch ein Stück Butter im Kühlschrank, wirst jetzt nicht gleich vor mir. Wenn sie sagt Bescheid, ich schicke dir eine Suppe.
Ja, 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 ne?
Wein schicke ich dir auch, kein Problem.
Na, es geht auch da nicht mehr noch ums Geld verdienen. Es geht natürlich darum, auch als Mallorca-Star Präsenz zu zeigen. Und dieses Jahr war es mir, also 2022 war es mir einfach zu viel. Ich habe 48 Auftritte gemacht und das war mir dann einfach doch ein Schnapp zu viel. Sonst waren es immer 25, 30. Ich habe versucht, die Auftritte von Jürgen Drews und auch Willi Herren, der leider verstorben ist, zu kompensieren. Das habe ich gemacht, aber ich merke halt eben dann bei 48 Dingern,
boah, das ist schon Hammer, ne?
Da geht die Leidenschaft so ein bisschen flöten und der Spaß geht dann auch flöten. Einfach aus dem Grund, du sitzt im Flieger, du bist am Flughafen und sitzt nachher wieder im Flieger. Der Auftritt selber ist ja jetzt nicht das Problem, aber diese drumherum. Und das hat mich in diesem Jahr beziehungsweise im letzten Jahr dann doch sehr gestört.
Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt, früher waren die Texte ja doch so ein bisschen, sagen wir mal, ruppiger. Das ist ja heutzutage mehr oder weniger schon fast nicht mehr möglich. Wie hieß denn jetzt neulich noch der große Hit, den sie auf dem Oktoberfest verboten haben?
Laila.
Wie sehr nervt dich diese Political Correctness, diese in Anführungsstrichen Political Correctness, dass sich permanent über alles echauffiert wird und man nichts mehr eigentlich aussprechen und singen darf und alles immer gleich falsch verstanden wird? Also keiner will ja mit den Songs irgendjemandem was Böses. Es soll ja nur lustig und spaßig sein und aufheitern in der verrückten Welt. Aber es kommt doch immer wieder einer um die Ecke, der sagt, das geht so nicht.
Ja, das ist das Problem. Das ärgert mich. Ich glaube, das wird es gibt irgendwelche Minderheiten, die dafür sorgen, dass Mehrheiten sich der Minderheit anpassen müssen. Und das ist das, was mich halt eben stört. Ich glaube, dass so eine Diskussion über diesen Titel Laila, das war jetzt keine gesamtdeutsche Diskussion, keine gesamtdeutsche Debatte, ist von einigen wenigen Leuten ins Leben gerufen. Und die haben einfach dafür gesorgt, dass dieser Song eine riesen Medienpräsenz bekommt und ganz, ganz viele Leute den Song auch richtig geil finden. Vor allen Dingen die jungen Leute, die wollen sich nicht vorschreiben lassen, was sie zu hören haben und was sie nicht zu hören haben. Ich glaube, das war so ein stiller Protest, gerade auch der jungen Leute, diese Nummer Laila zu hören.
Ja, die junge Union hat es ja auch noch mal ganz nach vorne gebracht.
Absolut.
Sogar, die haben so viel Gratis-Werbung gekriegt, das ist eigentlich genial. War das bei deinen Songs früher auch so?
Nee, ne? Doch. Also die 10 nackten Friseusen sollten ja auch verboten werden. Das hat die Friseurinnung Hamburg ins Leben gerufen. Und ich hatte am nächsten Tag eine riesen Bild-Zeitung-Schlagzeile und der Song ist auf einmal 20 Plätze in den Charts gestiegen.
Ja, da sagst du doch nur Dankeschön.
Den Song gar nicht kannten. Oder Finger im Po Mexiko. Da hat sich wirklich der mexikanische Botschafter an meine Plattenfirma gewandt und hat gesagt, ich möchte doch diesen Song bitte aus meinem Repertoire streichen. Das stand auch einen Tag später wieder in der Zeitung und das war vor allen Dingen ganz lustig. Das war Altweiber war das. Und auf einmal rennt ganz Köln als Mexikaner verkleidet über den Karneval. Also auch da haben wir wieder eine riesen Medienpräsenz bekommen. Und auch da ist der Song wieder um 20, 25 Plätze in den Charts gestiegen.
Macht ihr euch da heute, wenn ihr Texte schreibt, schon mal mehr Gedanken drüber? Oder sagt ihr, mir doch völlig egal, ich mache hier meinen Text. Und oder achtet ihr schon darauf, ob das vielleicht aneckt?
Fakt ist, wir wollen mit der Musik, die wir machen, nicht polarisieren, wir wollen nicht provozieren. Das wird uns ja oft wieder vorgeworfen mit geh mal Bier holen, du bist schon wieder hässlich, wir wollen doch nur provozieren. Ist nicht so. Wir sind immer auf der Suche nach coolen Songideen und das ist ein Song, der hat auch immerhin Gold geholt, der ist 150.000 Mal verkauft. Also das ist ein Song, den die Leute hören wollen und wir haben uns da nicht hingesetzt, so, wie können wir denn jetzt mal wieder für ein bisschen Stress und Terror sorgen. Das ist überhaupt nicht unsere Intention.
Nein, das ist, ich glaube, das ist bei keinem Volksmusikschlager oder wie auch immer Sänger die Intention, jemandem irgendwie was Böses zu tun.
Das war bei der Laila genauso. Ich glaube, die Jungs haben gar nicht so weit gedacht, dass das irgendwann mal so eine Diskussion auslösen könnte. Vor allen Dingen im April, Mai lief der Song noch gar nicht. Also ich weiß nämlich, dass einige DJs diese Nummer gespielt haben und die Leute haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Was soll der Quatsch? Und dann ging diese Nummer wirklich aufgrund der Diskussion, die betrieben wurde, ging dieses Ding komplett durch die Decke. Und ich glaube, der Song war 7 oder 8 Wochen auf Platz 1 in den deutschen Charts. Das habe ich mein ganzes Leben nicht geschafft. Also der Song hat definitiv seine Berechtigung.
Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Du kannst das noch schaffen. Aber das ist ja auch etwas, worauf man schon fast wieder anstoßen kann. So, ich habe noch einen Wein mitgebracht, den ich gefühlt 100 Jahre nicht probiert habe. Hast du auch gesagt, hast du auch schon ein paar Mal getrunken? Black Print von Markus Schneider. Pfälzer Bub. Kennen viele Leute. Markus Schneider hat, ich weiß nicht, ob er der beste Winzer ist. Er soll ein sehr sympathischer Mensch sein. Außer Hallo habe ich dem eigentlich noch nicht getroffen. Ein Freund von mir arbeitet gerade zurzeit bei ihm. Aber Markus Schneider ist einer der Winzer, die, glaube ich, Marketing perfekt verstanden haben, ja. Der sich sehr gut in der Sansibar vor langer Zeit platziert hat. Ich glaube, auch über diese Kontakte so ein bisschen zu Air Berlin gekommen ist, dann damit geflogen ist und eine unfassbar bekannte Marke aufgebaut hat. Wie gesagt, ob er die besten Wein macht, lassen wir mal dahingestellt. Aber das ist schon ein schlauer Junge. Also der hat schon viel für den deutschen Wein in der Welt getan, muss ich sagen.
Ja, der versteht seinen Job. Ich bin mal da gewesen auf dem Weingut.
Ja.
Da konnte man halt eben, da gab es auch einen Hausverkauf und da habe ich dann auch mal ein paar Flaschen gekauft. Das sah alles schon sehr, sehr professionell aus und ja, marketingtechnisch ganz weit vorne der Mann. Und
ist es länger her, dass du da warst?
Ja, das ist...
Weil er hat jetzt vor ein paar Jahren gerade alles wohl nochmal sehr aufwendig umgebaut und investiert. Das muss jetzt auch nochmal sehr sehenswert sein. Also wer in der Nähe ist, soll da gerne mal hinfahren, sich das angucken.
Ich glaube, das war aber schon damals nach dem Neubau, Umbau. Ja, das muss so 2015, 2016 gewesen
sein. Das kann sein, dass das da schon fertig war, ja.
Na, es sah sehr, sehr gut aus. Und ich habe den Black Print das erste Mal bei uns im Restaurant getrunken. Der ist uns empfohlen worden und der hat mir eigentlich sofort geschmeckt.
Nase gefällt mir sehr, sehr gut. Riecht hervorragend. Schön so dunkle Früchte und so ein bisschen Tabak. Und es ist Cabernet Sauvignon, Merlot hauptsächlich. Syrah ist mit drin, Blaufränkisch ist mit drin. Also es ist eine bunte Mischung und Black Print nennt er ihn vermutlich, weil er halt sehr schön dunkel ist. Ist jetzt auch ein bisschen im Eichenholzfass ausgebaut. Hatte ich jetzt persönlich mit allem, was immer erzählt wird über den Wein, ich habe jetzt wirklich Ewigkeiten nicht getrunken, geschmacklich was ganz anderes erwartet. Also auch von der Nase. Ich finde, er hat schon so eine lebhafte Säure so ein bisschen. Glaube, dass es ein sehr, sehr guter Wein ist, wenn man so was Fettiges hat, wie Gänsebraten oder so. Mhm. Da hilft sowas mit so ein bisschen Säure mal ganz gut. Ich glaube, da passt der Wein einfach ganz gut zu.
Also es ist kein Wein, um ihn mal eben wegzutrinken.
Nee.
Ich bin so jemand, der auch gerne mal einen Wein hat, trinkt, den man wegtrinken kann. Frage ich immer so, habt ihr was zum Wegtrinken? Und da gehört er aktuell nicht dazu.
Habt ihr das manchmal, du und deine Frau, in der Woche auch, dass ihr sagt, oh, heute Abend schön, Kamin an, Flasche Wein, wir legen uns mal davor?
Ja.
Oder seid ihr nicht so die vorm Kaminliga-Trinker?
Bei 4 Kindern wird es immer ein bisschen schwierig, vorm Kamin zu liegen. Meistens liegt der Hund da schon. aber wir haben auch genügend andere nette Räumlichkeiten, wo man dann mal ein schönes gepflegtes Glas Rotwein trinken kann. Und außerdem bin ich auch immer froh, wenn die Kinder um uns herum sind. Ich brauche keine ruhigen, privaten Momente mit meiner Frau. Zumindest nicht hier im Haus. Weil die Kinder sind ja auch morgens dann in der Schule und dann haben wir auch ruhige Momente. Nur, dass wir morgens keinen Rotwein trinken.
Ah, die Ältesten müssen ja jetzt quasi schon, die sind doch mit der Schule schon mehr damit durch. Die müssen genau, ja schon Richtung Studium, Ausbildung, was weiß ich was gehen. Ne? Wollen die hier bleiben eigentlich? Oder sagen die eher, oh, wir könnten uns auch vorstellen, nach Köln oder in eine Stadt zu gehen? Oder? Hamburg, München, New York, Tokio.
Unsere Drittälteste, ja, die will, glaube ich, nicht unbedingt in diesem Dorf bleiben. Die will auch raus. Aber die ist jetzt 16, die macht erstmal das Vollabitur. Dann wird sie mit 18, 19 fertig sein und dann bin ich mal gespannt, was sie macht. Aber die anderen bleiben erstmal hier, ja.
Ah, cool. Finde ich auch gut.
Ja, du hast hier alles, ne? Also, ich bin auch überhaupt kein Großstadtmensch. Ich bin ein totales Landei und bin hier aber auch glücklich. Und du, wenn du in dem Ort, in dem du aufgewachsen bist, glücklich bist, dann kann dir
besser geht's gar
nichts Besseres passieren.
Nein, auf gar keinen Fall.
Und ich war ja damals zu meinen Warm-Upper-Zeiten, in der Woche habe ich in Köln gewohnt. Eigentlich war das Horror für mich. Obwohl ich Großstädte wie zum Beispiel wie New York natürlich liebe. New York ist eine total geile Stadt.
Weil es hier zu viele Menschen waren, zu laut und zu viel alles? Oder warum war es immer Horror für dich?
Der größte Horror war ja schon der, überhaupt einen Parkplatz zu finden. Damit ging es ja dann schon los. Versuch du mal in Köln einen Parkplatz zu finden. Du brauchst eine Dreiviertelstunde, um einen Parkplatz zu finden. Da geht der Horror los. Und
Fallkatastrophe.
Nee, also Köln ist auch überhaupt nicht meine Stadt. Ich gehe da gerne mal einkaufen, bin gerne im Hotel, im Savoy, wo ja alle sind.
Wo alle sind.
Da habe ich ja auch während meiner Let's Dance-Zeiten irgendwie auch 3 Monate gewohnt. Und aber auch da habe ich dann einfach gesagt, ich bin immer wieder froh, wenn ich nach Hause fahren kann.
Konntest du schon tanzen zu Let's Dance? Also außer Standardtanz von der Hochzeit, letzter Tanzkurs wahrscheinlich in der Schulzeit oder so? Oder ist Tanzen was dir sehr liegt oder bist du eher so?
Tanzen gehört nicht zu meinen Kernkompetenzen. wie sage ich immer, ich musste in der Waldorfschule, mussten wir unseren Namen tanzen.
Namen tanzen.
Und ich habe meinen Namen so scheiße getanzt, meine Mitschüler dachten, ich heiße Renate. Nein, Tanzen habe ich wirklich bei Let's Dance gelernt und ich behaupte immer noch, dass ich nicht tanzen kann. Ich weiß zwar jetzt, wie eine Salsa funktioniert oder wie ein Tango geht und Charleston, solche Sachen, aber wir haben ja wirklich nur 100 Sekunden getanzt. Das heißt, ich hatte 6 Tage Zeit, mich darauf vorzubereiten, 100 Sekunden gut auszusehen. Aber Tanzen war überhaupt nicht mein Ding. Aber
es war wirklich, wo man denkt, 100 Sekunden tanzen, 6 Tage Vorbereitung, das müsste ja in jedem Fall klappen, ne? Das ist ja echt, finde ich, viel Zeit so, ne?
Das stimmt, aber wenn du da überhaupt gar keinen Bezug zu hast, dann wird es trotz allem schwierig.
Und hat dich das animiert, danach vielleicht nochmal so zu überlegen, Tanzkurs zu machen, mit deiner Frau mehr zu tanzen? Oder sagst du, war eine schöne Show, aber fange ich jetzt nicht an auf der Bühne?
Ich hab wirklich 7 Wochen mitgemacht und das war eine tolle Erfahrung. Also wenn ich nochmal angefragt würde für Let's Dance, ich würde, glaube ich, nochmal wieder mitmachen, weil es mir so gut gefallen hat, weil ich es auch einfach toll fand, einfach einen neuen Tanz zu erlernen und sich mit einem Thema zu beschäftigen, von dem du überhaupt keine Ahnung hast. Und am Freitagabend stehst du dann da und tanzt vor 4 bis 5 Millionen Zuschauern. Und das war schon eine tolle Erfahrung. Aber Tanzen ist einfach nicht mein Ding. Und ich werde auch nicht mit meiner Frau zum Tanzkurs gehen. Das Thema ist
man durch. Tanzt ja im Grunde genommen sowieso nicht. Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal irgendwo getanzt hast? Also es fällt mir fast gar nicht ein.
Nö. Also zumindest nicht mit einer Partnerin, ja. Also so Freestyle, was weiß ich, wenn irgendwie The Police oder irgendwie U2, Simple Minds, Depeche Mode läuft, aber ist ja nicht tanzen, das ist ja einfach nur
hüpfen.
Hüpfen.
Besoffen durch die Bude
hüpfen. Besoffen durch die Bude hüpfen.
Ah, geil. Sag mal, was ist denn besser eigentlich? Du machst ja auch viel so Après-Ski-Veranstaltungen und so. Bist du lieber im Schnee oder bist du lieber auf Mallorca?
Wenn die Mallorca-Saison beendet ist, habe ich die Schnauze voll von Mallorca, dann freue ich mich auf den Après-Ski. Ist die Après-Ski-Saison beendet, kann ich Schnee nicht mehr sehen und freue mich auf Mallorca. Ich sage immer so, was der Unterschied zwischen Après-Ski und Mallorca? Beim Après-Ski sieht man die Frauen immer in diesen dicken Chibo-Anzügen und auf Mallorca muss man sich das Elend im Bikini angucken, sage ich immer. Da kann man keine Unterschiede machen. Aber Fakt ist, ich werde in diesem Jahr kaum beim Après-Ski vertreten sein. Ich mache nur 2 Auftritte dieses Jahr, und zwar in Sölden und in Meierhofen. Und ich habe sonst mal 20 Jobs im Jahr gemacht. Und ich möchte ja 2023 einfach auch reduzieren. Ja. Und das ziehe ich jetzt auch knallhart durch.
Ja, aber das ist wahrscheinlich schwer. Die Anfragen sind wahrscheinlich hart da. Und
ja.
Blutet einem manchmal so ein bisschen das Herz, wenn das Management anruft und sagt, hier, die wollen dich wieder haben, die zahlen auch noch mal 1 Euro mehr. Und wenn man dann sagen muss, nee, wenn ich jetzt nicht durchziehe, dann komme ich nie runter von dem Pegel.
Ja, so ist es. Also ich versuche immer irgendwie allen gerecht zu werden, auch vielen Veranstaltern aus Österreich noch. Ich bin jedes Jahr auf der Walleckalm in Saalbach, Hinterglemm gewesen. Ich war jedes Jahr in Schladming und in Hintertux. Das sind Vertragspartner oder Freunde, die ich über 20, 25 Jahre kenne, wo ich 2001 das erste Mal aufgetreten bin. Und denen dann zu sagen oder sagen zu müssen, Jungs, ich komme dieses Jahr nicht, Das tut mir in der Seele weh, aber ich muss natürlich konsequent bleiben, weil ich kann nicht sagen, ich mache jetzt weniger und mache nachher doch wieder mehr.
Und gibt's einen Plan, Micky, 2030, so was kommt nach dem Schlager? Hast du Ideen? Willst du weiter was Künstlerisches machen nach der Schlagermusik oder sagst du, ich werde immer Schlagermusik machen, ich werde es nur einfach viel, viel reduzieren?
Das Schöne ist ja, Stimmungsmusik hat es immer gegeben.
Wird es auch immer geben.
Stimmungsmusik wird es
immer geben. Ja, immer.
Und ich sag mal so, Stimmungsmusik ist für mich momentan so der neue deutsche Schlager. Das, was vor 5 bis 10 Jahren eine Helene Fischer war, Andrea Berg, das ist heute wirklich Stimmungsmusik. Wir sind ja im Grunde angekommen mit unserer Musik. Es gab im letzten Jahr so viele Hits, Party-Hits hat es noch nie in den Charts gegeben wie 2022. Das heißt also, wir haben auf jeden Fall die Berechtigung, auch dauerhaft stattzufinden. Und ich habe aktuell 6 goldene Schallplatten an der Wand hängen. Und wenn ich die nächsten 10, 15 Jahre auch immer in meinem Programm drin habe, dann kann mir eigentlich nicht viel passieren. Und wenn ich dann vielleicht mit 60 nicht mehr 150 Jobs im Jahr mache, sondern nur noch 80 bis 100.
Reicht ja auch.
Die sind A, fürs Konto gut und ja. B, fürs eigene Ego auch.
Ja, ja, ja. Glaubst du, dass Corona dem Schlager geholfen hat, dass die Leute einfach jetzt noch mehr Bock haben und noch mehr aus sich rausgehen wollen?
Ich glaube, Corona hat dem Schlager gut getan. Man hat es anhand der Spotify-Zahlen gesehen. Die sind nämlich in die Höhe gegangen. Auch bei mir. Ich hatte sonst im Schnitt 1,1 Millionen monatliche Hörer bei Spotify. Und dann waren es auf einmal 1,6 Millionen, 1,7 Millionen. Die Leute haben wirklich zu Hause die Musik gehört. Man sieht halt eben auch im Verlauf am Wochenende wird so ein Song auf einmal irgendwie 30.000, 40.000 Mal gehört. Also uns hat das, glaube ich, insgesamt schon so ein bisschen gut getan, ja.
Ja, schöne Kategorie. Und ja, war immer da, ne? Wird's auch immer geben, glaube ich auch.
Ja, wir haben in den 70er Jahren haben wir Schlager gehabt. Wir haben in den 80ern beispielsweise Klaus und Klaus, die erste allgemeine Verunsicherung gehabt. Gottlieb Wendehals mit Polonaise, Blanke Nese. Das sind ja auch Songs gewesen, die total angesagt waren. Ich sag mal so, das, was ein Gottlieb Wendehals früher gemacht hat, das mache ich ja im Grunde heute.
Ja.
Nur, dass ich nicht so viel
wie er
gesoffen hat. Der ist ja leider schon verstorben.
Hat denn jemand Dornkart gesoffen oder so?
Mit Sicherheit.
Mit Sicherheit auch.
Ja.
Und aber in dieser Florian-Silbereisen-Show-Branche, da bist du nicht so viel unterwegs, ne?
Doch, auch.
Auch?
Ja, ich bin also im Grunde der einzige Party-Stimmungssänger, der auch bei Silbereisen-Formaten platziert wird. Also ich war jetzt im
Weil du mehr Niveau hast als der Rest?
Weil ich, glaube ich, kompatibler bin als der Rest. Familientauglicher. Mit einem Schatzi schenk mein Foto oder von mir aus eine Woche wach oder mich hat ein Engel geküsst, landest du natürlich in solchen TV-Formaten. Mit einer Laila oder mit Johnny Depp oder Mama Lauda.
Ja.
Super coole Songs. Damit kannst du dich aber nicht bei einem Silbereisen platzieren.
Oder beim ZDF-Fernsehgarten.
Da kommst du dann nur rein, wenn du in der Mallorca-Sendung bist.
Ah, da bist du ja wieder.
Da bin ich auch wieder, ja.
Verdammt gut vernetzt, der Mann, ey.
Ja, das ist halt eben mein Glück. Schatzi schenkt mir ein Foto, hat Türen geöffnet, die vorher verschlossen waren. Vorher hieß es natürlich irgendwie Jan Pillemann Otze oder Finger im Po Mexiko oder geh doch zu Hause, du alte Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das sind natürlich so richtige Ballermann-lastige Songs gewesen. Aber mit Schatzi, da war ich auf einmal wirklich, ich glaube, 3-4 Mal in Folge bei Silbereisen. Und ja, da bin ich froh drüber, dass ich auch bei diesen Formaten platziert werde, denn es macht Spaß und es sorgt natürlich dafür, dass mich immer mehr Leute dann auch kennen.
Ja, und für einen Künstler ist es ja auch was Schönes, dass er im Grunde genommen verschiedene Facetten einfach hat. Und da würde ich auch nochmal hier, wir trinken nämlich nochmal zurück und probieren jetzt nochmal mit ein bisschen mehr Temperatur nochmal den Zinfandel, der vorhin schon unser Favorit war. Danke sehr.
Der hat heute gewonnen. Der ist noch vor dem Black Print.
Ja, das habe ich dir jetzt ganz vergessen zu erzählen. Das erzähle ich meistens vorher, insbesondere wenn die Leute keine Ahnung von Musik haben. Bei dir muss ich das aber nicht vorher machen, weil du hast Ahnung von Musik. Du musst gleich einen Favoriten dir auswählen.
Mhm.
Und dann musst du sagen, wenn du den probierst und den Geschmack vor dir hast, an welchen Song denkst du dann? Also wenn das dein Favorit ist, dann kannst du gleich schon mal überlegen. Kann auch ein eigener Song sein, der geht nämlich dann auf unsere Spotify-Playlist.
Oh.
Ja, haben wir alles, ne? Haben wir uns alles.
Dann wird es ja auf jeden Fall ein Song von mir.
Muss. Bist du häufig in Podcasts zu Gast? Oder?
In der Corona-Zeit habe ich das häufiger gemacht.
Ja.
Und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr.
Ja, kann ich verstehen. Da bin ich ja besonders geehrt, dass du
hier bist. Ja, selbstverständlich. Also, ich glaube, dieses Jahr habe ich keine 3 Podcasts gemacht. Also einen auf jeden Fall mit Barbara Schöneberger.
Mhm. Ah ja, mit den Waffeln einer Frau.
Genau.
Mhm.
Und dann nochmal im Juni, oder habe ich nur zwei gemacht? Das Doofe war mit den Waffeln einer Frau, das ist dann im Radio ausgestrahlt worden, aber es war wirklich direkt zu Beginn des Ukraine-Krieges und das war dann so ein bisschen deplatziert.
Ja.
Da wusste natürlich auch niemand, was machen wir jetzt, können wir auf einem Samstag so ein Format veröffentlichen, und dann ist das also nicht zurückgezogen worden, bei den Radiosendern ist es ausgestrahlt worden. Aber Barbara hat es dann nicht in ihrem Podcast platziert.
Mhm, verstehe ich.
Ja, das müssen wir dann nochmal nachholen.
Sie kann dich ja nochmal einladen. Zu Barbara geht man ja auch zweimal hin.
Absolut. Wir haben auch richtig Spaß gehabt. Wir haben uns gut verstanden. Und schöne, ich habe alte, schlechte Witze rausgehauen von Markus Krebs. Ich hatte dann hab einen Jahreskalender, 360 Witze. Jeden Tag einen Witz von Markus Krebs. Und dann habe ich einfach mal rumgeblättert. 4. April. Und haben wir viel Spaß gehabt, wir zwei.
Ja, die ist auch extrem lustig, die Mutti. Fernsehen machst du ja auch relativ viel immer, ne? Hast immer wieder Fernsehproduktion. Mhm. Findest du, könntest du sagen, Fernsehen macht mir mehr Spaß als Musik oder Musik macht mir mehr Spaß als Fernsehen, oder kann man das gar nicht trennen? Ist das Fernsehen nur so ein Add-on?
Also Fernsehen ist im Grunde nur eine Zugabe. Ich bin zu 100% Musiker, bin zu 100% Stimmungsmusiker. Und wenn es natürlich TV-Formate gibt, dann nehme ich die gerne dazu, weil es sorgt einfach dafür, nicht in Vergessenheit zu geraten. Viele Künstlerkollegen haben gerade so in dieser Corona-Zeit echt ein Problem gehabt und konnten sich ja nicht mehr präsentieren. Und ich hatte den Vorteil, einfach bei Let's Dance dabei gewesen zu sein. Ich war bei 5 gegen Jauch, ich war bei der Gegenteil-Show, ich war bei der Chart-Show und jetzt Showtime of My Life. Und jetzt gibt's auch in den nächsten Wochen, Monaten noch wieder einige TV-Formate. Jetzt am kommenden Samstag bin ich zum Beispiel auch wieder bei Florian Silbereisen. Der große Abschied, Jürgen Drews wird musikalisch verabschiedet, da bin ich zu sehen. Ja, das ist mein großer Vorteil, dass ich halt eben Gott sei Dank auch in den Medien immer wieder vertreten bin. Das macht Spaß, aber mir macht die Musik viel mehr Spaß. Und also es ist auch viel einfacher, als ständig im Fernsehen zu sein.
Ja, glaube ich dir. Man hat eine andere Popularität, auch wenn man im Fernsehen ist. Ne? Die Sichtbarkeit ist eine andere.
Genau.
Aber wenn jetzt einer kommen würde und würde sagen, ey, wir haben eine super Idee für eine so eine Sitcom-Geschichte, sowas wie Alles Atze früher oder so, also jetzt nicht vielleicht das Gleiche, aber so eine Idee für ein Format, was einmal die Woche läuft, würdest du sagen, muss man mal drüber nachdenken, oder würdest du sagen, oh, auf keinen Fall, tue ich mir nicht an.
Doch, absolut. Also
kann ich mir total gut vorstellen.
Ja. Es gab auch schon verschiedene Anfragen. Also das ist jetzt nicht so, dass die Leute sagen, so mit dem kann man nichts anfangen. Also es gab schon einige Anfragen, aber es hat sich leider noch nicht realisiert. Aber wenn da mal eine Anfrage kommt,
hallo,
ich mache alles außer Wetten, das.
Hallo RTL, falls ihr zuhört, schickt die Anfrage.
Genau, ich hab wenig Zeit, aber für euch nehme ich mir die Zeit.
Wetten, das ist, glaube ich, etwas, was man jetzt einfach mal begraben sollte und sollte den 160. Versuch einfach lassen. Man sollte auch Gottschalk irgendwie nicht mehr rauskramen.
Ich habe von all dem nichts mitbekommen.
Ich ehrlich gesagt auch nicht.
Ich habe nur gesehen, die Quote, die lag bei 10 Millionen.
War besser als das Eröffnungsspiel von der WM.
Ja, im Jahr davor waren es 14 Millionen. Ich bin 2013 war ich bei Wetten, dass auf Mallorca, und ich erinnere mich daran, ich habe mit 15 damals gesagt zu meinen Kumpels, wartet ab, bis zum Jahr 2000 habt ihr mich bei Wetten, dass gesehen. Alle haben mich belächelt, alle haben gesagt, du hast eine Meise. Und es hat nur 13 Jahre länger gedauert. Da war ich bei Wetten, dass.
Auf dem großen Sofa?
Nein, wir haben performt. Ich habe mit Jürgen Drews und mit Tim Toupé in der Stierkampf-Arena Palma performt. Das war auch
war diese Mallorca-Sommersendung, genau, ja.
Das war auch sehr lustig. Wir hatten die 1175-Jahrfeier in unserem Dorf. Und an dem Samstag, am 8. Juni 2013, fand ein Konzert statt. Mickey Krause und Band und Alpha Will. Ich war also gebucht, mit meiner Band vor 2.500 Zuschauern in Wettringen hier aufzutreten. Und 4 Wochen vorher kam die Anfrage für Wetten, dass. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich kann nicht zu Wetten, dass, mein Dorf bringt mich um. Wir haben 2.500 Karten verkauft. Die sind jetzt nicht nur wegen Alpha Will gekommen. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Also entweder ganz frühe Auftrittszeit oder ich muss euch das canceln. Und dann haben die wirklich dafür gesorgt, dass wir schon um 8:40 aufgetreten sind. Jürgen, Tim Toupé und ich. Ja, und um 8:50 saß ich dann im Taxi zum Flughafen und bin um 21:40 mit Air Berlin, damals gab's sie noch, nach Münster geflogen. 0 Uhr gelandet, 0:30 Uhr vor der Bühne, 0:35 Uhr ging's auf die Bühne.
Alter Schiene.
Das war schon cool.
Das war ein Timing, ne?
Ja, da musste alles passen. Also, wenn die Maschine eine Stunde Verspätung gehabt hätte, hätte ich auch Ärger bekommen.
Dann hättest du noch eine Runde Freibier ausgeben müssen.
Dann hätte ich, glaube ich, mehr als nur eine Runde Freibier ausgeben müssen.
Und ist das dann so, dass du dann auf die Bühne kommst und ihr die Geschichte dann auch erzählst und sagst, ja, ich komme direkt von Mallorca, bin jetzt gerade extra für euch eingeflogen? Oder?
Das wussten ja alle.
Das wussten alle.
Ja.
Geil.
Das hat jeder mitbekommen und wir haben dann auch eine Live-Schalte gemacht, damals noch über Skype. Und hatten so einen riesen Bildschirm und gesagt, ja, ich komme gleich rüber. Ich muss noch eben mit Cindy aus Marzahn knutschen. Die war ja damals als Co-Moderatorin da. Und das war schon echt ein Highlight.
Mega. Das glaube ich, das macht den Leuten Spaß. Ja, ja. Kann ich voll gut verstehen. Wie kaufst du Wein ein?
Entweder online.
Aber bist du so ein Online-Shopper?
Nicht unbedingt, aber was Wein angeht, schon.
Habt ihr einen Weinladen hier im Dorf?
Ja, wir haben einen Weinladen, wir haben ein sehr gutes Restaurant, Restaurant An de Bahn. Und der hat mir zum Beispiel damals auch den Black Print empfohlen, aber der hat auch noch viel bessere Rotweine als den. Obwohl der ja nicht schlecht ist.
Ja, online wird natürlich sehr viel gekauft. Es macht ja auch sehr viel Sinn, sehr, sehr praktisch.
Ja, völlig easy.
Lohnt sich ein Weinladen hier bei euch im Dorf? Wie viele Einwohner hat das Dorf?
Wir haben 8000 Einwohner.
Ah, da kann man schon, wenn die trinkfest sind?
Ja, und jetzt zu Weihnachten verkauft der natürlich sehr gut. Ist schon alles vorher schön weihnachtlich verpackt. Und du kannst immer schöne Weihnachtspräsente da kaufen. Es ist jetzt auch nicht so, dass der Laden dann die ganze Woche über geöffnet hat. Der Laden hat natürlich in Zusammenhang mit den Öffnungszeiten des Restaurants geöffnet.
Verschickst du Weihnachtspräsente eigentlich? Sind so Leute, die dich buchen, sind ja quasi Kunden. Schickst du denen ein Weinpaket zu Weihnachten und sagst vielen Dank für die Buchung? Oder sagst du...
Nee. Dann müsste ich ja 200 Weinpakete verschicken und... Nee, also ich verschicke generell keine Weinpakete oder generell Präsente.
Kriegst du von denen viele Geschenke zu Weihnachten und so? Schickt da jemand was und sagt, Mensch, nee.
Auch nicht. Auch
man macht sein,
mal vor, man macht dass mal Deal jemand was schenkt. Irgendwie, was weiß ich, ein Christstollen kriegst du dann geschickt. Aber nee, eigentlich nicht. Warum auch?
Ja, man hat ja sein Deal erledigt natürlich. Aber wenn man so 20 Jahre irgendwo aufgetreten ist, kann ja sein, dass einer sagt, Mensch... vielen Dank aus alter Verbundenheit.
Nö.
Hier eine Flasche Tunnel Herbas.
Tunnel Herbas de Mallorca. Nee, leider nicht.
Trinkst du den süßesten am liebsten oder den trockenen?
Nee, ich trinke den Mezclares.
Das ist, die haben ja drei Stufen, ne?
Genau.
Und der Mezclares?
Der Mezclares ist der mittlere.
Ist der mittlere, ja. Das ist nicht süß, aber auch nicht trocken.
Genau.
Das ist so, ja.
Ja.
Was
Der macht auch Kopfschmerzen. Wir haben gestern
ist das so?
Wir haben gestern auch noch ein bisschen was getrunken.
Du hattest heute Kopfschmerzen?
Ein bisschen, ja. Aber ich gehe gleich joggen und alles ist gut.
Ja, soll man immer machen. Wenn man Kater hat, ist Sport, leichter Sport, immer sehr hervorragend. Ja, ich muss sagen, auf Mallorca trinken wir das auch immer sehr, sehr viel. Und Sangria. Aber wenn du gute Sangria hast, kriegst du keine Kopfschmerzen. Wenn du die selber machst, mit guten Zutaten, ist immer hervorragend. Ist Sangria was ihr viel trinkt auf Mallorca? Oder,
nee. Die Kinder, ja.
Ah, die nimmst du immer mit? Ja, bietet sich an, ne?
Die Kinder? Ob ich die mitnehme? Nee, aber die sind ja in Sommerferien mal zwischendurch da.
Ja.
Und dann sind die am Start und die trinken gerne Sangria. Ich eigentlich nicht. Ich trinke wirklich am liebsten irgendwie, wenn ich nachmittags am Pool sitze, trinke ich ein Bierchen San Miguel.
Ja,
und auch das war's schön. Dann auch. Oder wir sind auch leidenschaftliche Sekttrinker.
Ach.
Und ich, darf ich sagen, selbst der Aldi-Sekt für 1,89 Euro, der ist gut. Der muss nur trocken sein.
Ja, muss trocken sein, das ist immer wichtig. Wenn du sagst, Mallorca, wie lange habt ihr das Haus da schon?
Also das Haus, was wir jetzt haben.
Wohnt ihr schon?
Das wir haben 2002 haben wir eine Wohnung gekauft und dann haben wir zu viele Kinder gehabt. Dann haben wir die Wohnung 2005 verkauft. 2005 haben wir eine Finca gekauft im Landesinneren. Und 2013 sind wir dann ans Wasser gezogen.
Ja, und das heißt, ihr macht ja hauptsächlich eigentlich Urlaub dann auch auf Mallorca wahrscheinlich,
genau.
Ne? Bist du jemand, der sagt irgendwann, oh, das nervt mich irgendwann auch an, ich will auch mal was anderes sehen, ich will auch mal nach Südfrankreich, oder sagst du, nö, Mallorca ist mega?
Ja, ich würde gerne mal nach Südfrankreich. Ich war in den Sommerferien, waren wir in Monaco und ich habe einen Stadtbummel durch Nizza gemacht.
Super schön.
Das war traumhaft.
Ja.
Also das finde ich schon wirklich richtig schön da. Aber irgendwann werde ich wahrscheinlich auch Zeit dafür haben. Wenn der Megapark mich also dieses Jahr nicht bucht, dann habe ich auf jeden Fall mal die Gelegenheit, auch nach Frankreich zu fahren. Oder Kroatien soll schön sein. Da bin ich das letzte
Sehr
Mal vor 30 Jahren gewesen.
Sehr gut segeln kann man da. Ja, und auch von Mallorca bist du ja auch schnell in Südfrankreich. Kannst du auch schnell rüber.
Das
Boot,
stimmt.
Boot, Flieger, ist ja alles easy.
Aber wie gesagt, das ist halt eben so, wenn du ein-, zweimal, dreimal die Woche vielleicht sogar im Megapark gebucht bist, dann kommst du natürlich nicht auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt mal 2 Wochen Urlaub in Frankreich. Und das ist halt eben der Grund, weshalb wir sehr, sehr viel auf Mallorca sind. Aber wir sind auch ganz, ganz viel an der Nordsee.
Aha. Mhm. Was treibt euch dahin?
Wir haben ein kleines Häuschen an der Nordsee.
Ruhe.
Und da fühlen wir uns auch sehr, sehr wohl. Und wir haben wirklich in der Corona-Zeit jede freie Sekunde, Minute haben wir wirklich an der Nordsee verbracht.
Gut, das Wetter war natürlich auch hervorragend.
Ja.
Und es dank des Problems Klimawandel wird das Wetter da natürlich gut.
Genau.
Also ein Nachteil für die Welt wird zum Vorteil da für die Touristen, sage ich mal so zumindest. Ich will noch nicht mal sagen für die Region, weil die ist wahrscheinlich für die Region ist wahrscheinlich auch nicht gut, dass es so warm wird.
Ja.
Aber für die Touristen ist es super, ja.
Also wir fühlen uns da sehr wohl und wir haben wirklich jetzt schon viele tolle Sommer dort verbracht.
Sommer auf Mallorca. Kannst du Sommer auf Norderney, da kann man fast ein Lied draus machen.
Gibt es ja schon so ein paar.
Judith und Mel hatten ja schon Norderney ist mein Hawaii oder so, ne?
Mhm. Mhm. Mein Hawaii ist Norderney. Genau, aber es gibt doch so 2, 3 Norderney-Nummern, die ganz gut laufen.
Ja?
Ja.
Okay. Gibt es was von Sylt? Sylt müsste doch auch populär sein, da fahren doch so viele Leute in Urlaub hin.
Das stimmt, aber ist jetzt nicht unbedingt so die Party-Hochburg. Sie tun zumindest so, als seien sie keine, aber...
Amaretto, schreib einen Song.
Genau, jetzt machen wir einen Sylt-Song.
Sylt-Song.
Es gibt, glaube ich, einen Sylt-Song, der in Zusammenhang mit diesem neuen Euro-Ticket steht. Da sind ja wirklich alle Leute nach Sylt rüber.
Ja,
und da gibt es auf jeden Fall irgendeinen Song.
Die Punks zu Christian Lindners Hochzeit.
Genau.
So, welcher war dein Favorit von unseren 3 Weinen, Mensch?
Mein Favorit war ganz klar der... Gnarly Head.
Gnarly Head, Old Wine Zinfandel.
Ja, yes, so sieht er aus. Lodi California 2020. Na. Very good. Hat er einen Schraubverschluss?
Ja, einen Schraubverschluss.
Finde ich überhaupt nicht schlimm.
Nein, ist es auch nicht. Ja. Nein, nein. Also, da haben auch fast eigentlich nur die Deutschen Probleme damit. Beziehungsweise die Italiener und die Franzosen, die das Zeug liefern, haben Probleme damit. Es gibt ganz viele Länder, ganz oft wird so ein Wein in 2 Versionen produziert. Einmal mit Korken, einmal mit Schraubverschluss.
Ja.
Und die Skandinavier zum Beispiel, die sind große Fans von Schraubverschluss oder auch von Back-in-Box. Also es gibt auch sehr gute Weine in Weinschläuchen.
Ja.
Nehme ich auch immer mit in Skiurlaub, weil es viel praktischer ist als 300 Flaschen schleppen.
Stimmt.
Passt auch gut in den Kofferraum und kannst du draußen gut in den Schnee stellen und zapfen.
Ja.
Es ist nicht alles schlecht, was eine andere Verpackung hat.
Ja,
oder?
Stimmt.
Wenn du den Wein trinkst und probierst und an einen Song denkst, an ein Lied denkst, was hast du für eine Empfindung?
Da denke ich sofort an...
Oh Gott.
Schatzi, schenk mir ein Foto. Vielleicht aber auch an 1 Woche wach. Aber ich denke auf keinen Fall an Geh mal Bier holen.
Okay. 1 Woche wach finde ich gut.
Ja, ich auch. Ist ein geiler Song.
1 Woche wach findet ihr ab sofort auf unserer Spotify-Playlist.
So sieht's aus.
Das ist eine große Bereicherung, weil im Schlagerbereich haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig was drauf.
Ja, da wirst du mal sehen. Vielleicht geht jetzt eure Spotify-Playlist durch die Decke, weil ich damit eine Woche
wach. Weil du jetzt drauf bist, ja. Geil, finde ich gut. Glaubst du, dass das für junge Leute leicht ist, heutzutage in den Schlagerbereich einzusteigen? Oder leichter ist als früher, auch mit den neuen Möglichkeiten von Instagram und Co.? Oder glaubst du, dass es immer schwieriger wird, eigentlich sich was Neues auszudenken und in so eine Branche einzusteigen? Oder hat sich gar nichts geändert?
Heute kannst du Tracks etablieren über Spotify, aber nicht Acts.
Mhm.
Das heißt also, wenn so ein Song wie Laila gespielt wird, der ist jetzt, ich habe keine Ahnung, wie viele Millionen Mal er gestreamt wurde, dann wird er von den Leuten gehört. Aber letzten Endes wissen die Hörer gar nicht, wer ist dieser Robin, wer ist dieser DJ Schürze. Das heißt also, sie finden gar nicht mehr diese Beachtung. Und Musik ist natürlich auch insgesamt kurzlebiger geworden, einfach aufgrund von Spotify, iTunes und YouTube und Amazon Music. Und ich habe Gott sei Dank das große Glück, dass ich mich einfach als Künstler etabliert habe. Die Leute wissen, wenn Micky Krause auf die Bühne geht, dann heißt es Schatzi, dann heißt es geh mal Bier holen, dann heißt es reiß die Hütte ab. Und das ist ja bei einem Robin und bei Schürze oder jetzt dicht im Flieger, Julian Sommer heißt der Mann. Den Namen hast du wahrscheinlich nie gehört.
Aber du kennst den Song. Ich habe den Song mal gehört und ich würde den noch nie erkennen.
Du kannst dich als Act heute kaum noch etablieren. Und das ist halt eben das größte Problem.
Ja.
Für mich natürlich gut, weil ich habe mich etabliert als Gesicht und wenn ich alle 2, 3 Jahre oder alle 5 Jahre mal wieder einen guten Song habe, der letzte war jetzt 1 Woche wach, der ist auch Gold gegangen mit 200.000 verkauften Einheiten und der ist aus dem Jahr 2019. Der hat uns natürlich in der Corona-Zeit also auch noch gut zugespielt, weil die Leute diesen Song in der Corona-Zeit wirklich wie verrückt gehört haben.
Ja, Amaretto müsste mal einen Weinsong machen.
Ich hoffe, dass Amaretto jetzt diesen Podcast hört und er kreativ wird und... Ja, vielleicht kommt noch wieder eine gute, tolle Idee.
Finde ich gern. Ein Weinsong fände ich richtig gut. Wenn er noch ein paar dumme Sprüche aus dem Weinbereich braucht, da fallen mir bestimmt noch welche ein.
Dann meldet er sich bei dir.
Liebe vergeht und Hektar besteht und solche Sachen.
Genau.
Das, sehr, sehr gut.
Aber kannst du nicht mehr bringen, weil die jungen Leute wissen gar nicht mehr, was Hektar ist.
Ach so, ja, verdammt, ne? Die jungen Leute. Ah, müssen wir noch einen Bildungskurs
machen. So sieht's aus.
Ja. Ja, die jungen Leute, hoffentlich können die sich noch an irgendwas erinnern. Kannst du dich noch an den ersten richtigen Rausch erinnern?
Ja, doch, eigentlich schon. Da war ich 15.
Ja, das ist ein klassisches Alter, da steigen irgendwie viele ein.
Da haben wir Karten gespielt, 17 und 4.
Ja.
Und ich bin nachher ins Jugendzentrum gegangen, warum weiß ich nicht. Und alle haben gesagt, ey, du bist ja sternhagelvoll. Das ist ja, ich wollte nur gucken, ob ihr das merkt, weil wenn ihr das merkt, dann merken meine Eltern das auch. Ne? Und dann war ich 8 Uhr zu Hause, sternhagelvoll und bin sofort nach oben ins Bett gegangen. Da haben meine Eltern geguckt, warum geht der denn jetzt schon um 8 Uhr ins Bett? Ja, weil ich blau war.
Ja.
Aber es gab keinen Ärger.
Das ist die vernünftigste Reaktion, die man haben kann. Wenn es Ärger gibt, ist es immer schlecht.
Ja, stimmt.
Lieber lassen und alles gut.
Ich hatte wenig Ärger mit meinen Eltern.
Ja, geht mir genauso. Toi, toi, toi. Ich klopfe auf Holz. Ja, ein bisschen blau bin ich jetzt auch schon. Das ist ein gutes Stichwort für Feierabend.
Bist du blau, kriegst du Frau.
Bist du blau, kriegst du Frau, genau.
War auch ein Hit. Das war eine Nummer, die ich total unterschätzt habe. Den wollte ich gar nicht machen, diesen Song. Und die Plattenfirma kam an und sagte, hör dir den mal an, der ist total lustig. Dann habe ich mir den angehört und gesagt, bist du braun, kriegst du Frauen? Ja, irgendwie erreicht mich der Song nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, ich singe den Song mal ein. Und dann haben wir den als Titel 18 von 18 aufs Album geknallt. Und 5-6 Wochen später hörte ich einfach in der Nachbarschaft diesen Song. Ja, da waren junge Leute, waren auf einer Gartenparty und haben diesen Song in Dauerschleife gehört.
Ich kann dir sagen, ich hatte schon diverse Kohlfahrten, wo der rauf und runter lief.
Ja.
Und Grünkohlfahrten kennt man hier ja.
Ja, absolut. Aber du siehst, man muss einfach dann auch mal Glück haben und man muss sich dann auch von der Plattenfirma überzeugen lassen, einen Song zu machen, den man gar nicht so geil findet. Aber ich finde ihn heute super. Aber ich hätte den damals nicht unbedingt gemacht.
Bist Brown, kiss to frown.
Genau.
Gut, für Braun müssen wir noch ein bisschen warten. Jetzt haben wir erstmal Januar und müssen erstmal wieder warten, bis die Sonne scheint. Du bist ja ein bisschen braun von Kenia.
Genau.
Und ich muss noch warten, bis der nächste Urlaub kommt. Liebe Weihnasen, das war heute unser Podcast mit Micky Krause. Ich hoffe, es hat euch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Halbtrocken, der Wein-Podcast mit dem Wolf und den 7 Weinlein. Und Micky, ich sage ganz lieben Dank. Vielen Dank für die Zeit, für die Einladung. Und von meiner Seite sage ich Tschüss.
Ja, ich sage auch Tschüss, schönen Dank und gesund bleiben.
So ist es. So, liebe Weinnasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Folgt uns auf Instagram und Facebook, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify-Playlist und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo.